NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend. Ein Mitarbeiter des ehemaligen Sicherheitsdienstes, der im Flüchtlingsheim im siegerländischen Burbach eingesetzt war, packt aus. Mehr Details der Misshandlungen werden bekannt. Wir berichten. Was die Bundesregierung tun muss, dazu der Kommentar. In Prag fand am Nachmittag eine Gedenkfeier statt. Vor 25 Jahren verkündete der damalige Außenminister Genscher tausenden wartenden DDR-Bürgern, sie dürften ausreisen. Auch das ein Thema in dieser Sendung. Außerdem geht es um Konsequenzen aus dem Transplantationsskandal, die jüngsten Arbeitslosenzahlen und den 80. Geburtstag von Udo Jürgens. Herzlich willkommen zum Echo des Tages. Mein Name ist Esther Hartbrich. Das Thema Misshandlung von Flüchtlingen schlägt weiter hohe Wellen. Bisher kennen wir offenbar nur die Spitze des Eisbergs. Das lässt das Interview mit einem der beteiligten Wachleute im Flüchtlingsheim Burbach im Siegerland befürchten. Er spricht von einem Problemzimmer, in das schwierige Flüchtlinge eingesperrt wurden, von Jagd auf Bewohner, die trotz Verbots rauchten oder Alkohol tranken, von rechter Gesinnung bei einigen Kollegen, von katastrophalen hygienischen Umständen im Heim, von Überforderung des Wachpersonals. Die Regierung von Nordrhein-Westfalen zieht Konsequenzen. Leo Flamm mit der aktuellen Entwicklung.
Es geht um Schadensbegrenzung. SPD-Innenminister Ralf Jäger kündigte die Einsetzung einer 10-köpfigen Taskforce an, einer schnellen Eingreiftruppe, die die derzeit 19 Flüchtlingsheime des Landes kontrollieren soll. Zum 7-Punkte-Katalog mit Sofortmaßnahmen gehört auch eine Sicherheitsüberprüfung des privaten Wachpersonals. Gefragt nach möglichen Versäumnissen des Landes, verwies Jäger auf die kriminelle Energie der beteiligten Wachleute.
Wir brauchen Qualitätssicherung, wir brauchen natürlich Kontrolle. Aber wenn man auf eine solch kriminelle Energie von Beschäftigten einer Sicherheitsfirma trifft, dann hilft auch die beste Kontrolle nicht mehr, dass solche Übergriffe verhindert werden können. Deshalb ist es jetzt so wichtig, dass wir klar sagen, niemand wird mehr eine Flüchtlingsaufnahmeeinrichtung in Nordrhein-Westfalen betreten, der nicht sicherheitsüberprüft worden ist.
Voraussetzung dafür ist eine freiwillige Zustimmungserklärung der Wachleute, die außerdem ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen sollen. Wer dem nicht zustimme, so Jäger, werde auch nicht mehr beschäftigt. Darüber hinaus soll die Taskforce die in den Landeseinrichtungen tätigen Mitarbeiter der Bezirksregierung bei der Einhaltung der Standards unterstützen. Angesprochen auf einen Bericht über angeblich neue Vorkommnisse in Burbach, erklärte der Innenminister, er wolle zunächst die Ermittlungen des Landeskriminalamts abwarten. Dem lokalen Anzeigenblatt Siegerland-Kurier hatte einer der beteiligten Wachleute, gegen den aktuell ermittelt wird, geschildert, es sei häufiger zu Übergriffen gekommen. Der zuständige Redakteur Tim Plachner.
Unser Informant sagte, er sei also in all den Monaten genau zweimal gewalttätig geworden, beides Mal aus einer Notwehrsituation heraus. Allerdings habe es Kollegen gegeben innerhalb der Security, die es ein wenig darauf angelegt hätten, auch Streit zu suchen. Man sei unter anderem auch Patrouille gelaufen, Streife gelaufen über die Flure, um gezielt Flüchtlinge zu finden, die beispielsweise verbotenerweise auf den Zimmern rauchen.
Das hätten Kollegen gerne zum Anlass genommen, so der Journalist, die Zimmer zu stürmen und die Flüchtlinge entsprechend zu maßregeln. CDU-Oppositionschef Armin Laschet warf der Landesregierung vor, das Land kooperiere mit kriminellen Sicherheitsdiensten. Es liege ein eklatantes Organisationsversagen vor.
Wir erleben eine schludrige Art der Amtsführung, eine völlige Überforderung eines Ministers, der nicht in der Lage ist, Minimalstandards des internationalen Rechts und der Menschenrechte in Nordrhein-Westfalen durchzusetzen. Das ist eklatantes Organisationsversagen.
Vor allem, so der CDU-Oppositionspolitiker, gelte es, zunächst einmal Minimalanforderungen für Flüchtlingsheime zu formulieren. Verbindliche Standards gebe es gar nicht, sagte Laschet. Bevor es darum gehe, Flüchtlingsheime zu kontrollieren, sei es der gedanklich erste Schritt, diese Standards aufzustellen.
Bürgerkrieg in Syrien, Krieg im Irak gegen die IS, Armut und Kriege in afrikanischen Ländern. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Deutschland nimmt Zehntausende auf, ist darauf aber offenbar mangelhaft vorbereitet. Volker Schaffranke kommentiert.
Überfordert, an ihre Grenzen stoßend, der Situation nicht gewachsen. Wer hinschaute, weiß seit Monaten, dass Städte und Kommunen kurz vor dem Kollaps stehen. Ehemals leerstehende Kasernen und Kliniken überfüllt, Turnhallen werden umfunktioniert und sogar Zeltstädte auf Kirmesplätzen sollen zu Notunterkünften werden. Und jedes Wochenende kommen immer mehr Menschen, um Schutz in Deutschland zu suchen. Wer mit Helfern spricht, die sich ehrenamtlich um Flüchtlinge kümmern, sitzt mit offenem Mund da und denkt, so ist das hier in Deutschland? Ja, genau so ist das. Duisburg, Dortmund, Essen, Oldenburg, Rendsburg und Nosdorf, sie können nicht mehr. Doch die Hilferufe der Städte und Gemeinden wurden in Berlin, um es freundlich auszudrücken, zur Kenntnis genommen. Getan wurde nichts. Jetzt stehen alle betroffen da, betonen Land auf und Land ab, wie schrecklich diese Missbrauchsvorfälle sind und dass sich das nie wiederholen dürfe. Doch das sind Krokodilstränen. Denn es fehlt der Weitblick und der Mut. 16 verschiedene Asylausführungsgesetze, die alle sehr unterschiedlich ihre Standards für die Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen definieren, kümmern sich um Menschen, die alle den gleichen Flüchtlingsstatus haben. Und niemand hält einheitliche Mindestanforderungen für erforderlich. Die Regeln, wie viel Quadratmeter Platz Flüchtlinge brauchen, wie viele Sanitätseinrichtungen oder wie viele Sozialarbeiter in einem Heim vorhanden sein müssen. Absurd. Union und SPD in Berlin nennen sich Große Koalition, die geschmiedet wurde, um großen Aufgaben gewachsen zu sein. Die macht sich hier ganz klein, erklärt Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina zu sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, was letztlich bedeutet, das Grundrecht auf Asyl für die Menschen aus den Westbalkanstaaten ist abgeschafft und Deutschland pflegt weiter eine Kultur der Abschottung. Der Innenminister will ein großes europäisches Treffen, um mit allen anderen EU-Partnern nach Lösungen zu suchen. Klingt für mich eher nach einer Strategie der langen Bank. Doch hier daheim sind wir an einem Tiefpunkt angekommen. Hier müssen wir darüber reden, wie man zum Beispiel die medizinische Versorgung für Flüchtlinge vereinfacht. Also ran an den Verhandlungstisch mit den Städten und Gemeinden, mit Kirchen und Verbänden, mit Gruppen und Flüchtlingshelfern und zwar schnell. Es geht um mehr Geld. Es geht um eine gerechte Verteilung der Hilfesuchenden, es geht um Verantwortung, es geht, verdammt nochmal, um Menschlichkeit.
Volker Schaffranke kommentierte auf WDR 5 und NDR Info. Bis Ende des Jahres ziehen die ISAF-Truppen aus Afghanistan ab. Ausländische Finanzhilfe, ausländische Militärberater und Ausbilder für die afghanischen Sicherheitskräfte haben USA und NATO für die Zukunft nur zugesagt, wenn Afghanistan ein Sicherheitsabkommen unterzeichnet. Das ist schon lange fertig, wurde aber erst heute unterzeichnet. Einen Tag nach der Vereidigung des neuen Präsidenten. Einzelheiten von Sandra Petersmann.
Der neue afghanische Präsident hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er unterschreiben würde. Ashraf Ghani weiß, dass seine Regierung die Partner USA und NATO als Lebensversicherung braucht, auch wenn er selbstbewusst argumentiert.
Your security and our security are linked.
Unsere und eure Sicherheit sind aneinander gekoppelt. Ihr seid nicht als Wohltäter hier, ihr seid wegen der Bedrohungslage hier. Was uns verbindet, ist der Wunsch, für ein stabiles Afghanistan zu sorgen.
What brings us together is mutual interest in terms of building. In Afghanistan, that would be stable.
An dem neuen Ausbildungseinsatz, der auf 2 Jahre angelegt ist, sollen rund 12.000 Soldaten teilnehmen. Zum Vergleich, im personellen Spitzenjahr 2011 waren rund 140.000 internationale Soldaten in Afghanistan stationiert, ohne dass ihr Kampfeinsatz dem Land Frieden gebracht hätte. Graham Smith von der International Crisis Group in Kabul sieht die NATO-Staaten in der Pflicht.
This is the largest mission outside of NATO's area that it's ever undertaken.
Afghanistan ist der größte, blutigste und teuerste Einsatz der NATO außerhalb ihres Kerngebiets. Und es ist ein Einsatz, der nicht gut läuft. Die NATO-Staaten sollten Verantwortungsbewusstsein zeigen und sich vielleicht auch für den Verlauf des Einsatzes schämen. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Kanada. Wenn ich in ein Geschäft gehe und etwas zerstöre, dann muss ich dafür gerade stehen. Und wenn du in einem Land eingreifst und Schaden anrichtest, dann solltest du dafür auch gerade stehen.
And so if you go into a country and you make a mess, you probably have a responsibility to clean it up.
Der Großteil der Soldaten für die neue Mission wird weiter aus den USA kommen. Die Amerikaner werden auch Spezialkräfte für Antiterroroperationen im Land belassen. Deutschland wird sich mit bis zu 800 Soldaten an der Ausbildung beteiligen. Die meisten werden mit Verwaltung, Logistik und Eigenschutz beschäftigt sein. Denn die neue Ausbildungsmission richtet sich vor allem an die Führungskräfte von afghanischen Armee- und Polizeieinheiten. Die Ausbildung wird also vor allem im Klassenzimmer stattfinden und vermutlich werden weniger als 1.500 aller NATO-Soldaten als Trainer tätig werden. Die neuen Verträge mit USA und NATO stellen auch sicher, dass die internationale Finanzhilfe für Afghanistan weitergeht. Das Ausland wird jährlich allein 5 Milliarden Dollar in die afghanischen Sicherheitskräfte investieren. Das muss sein, sagt Kate Clark vom Afghanistan Analysts Network in Kabul. Aber sie hat auch Bauchschmerzen.
If Afghanistan had not had the support from NATO, which at a minimum
Ohne Hilfe der NATO und selbst wenn es nur die Bezahlung der Sicherheitskräfte ist, würde ich mir ernsthafte Sorgen um die nahe Zukunft machen. Wie die Geschichte zeigt, scheitern Regierungen in Afghanistan nicht, weil die Opposition so stark ist, sondern weil die Regierungen zu schwach sind. Die internationale Hilfe ist der Schlüssel für Afghanistans Zukunft. Aber sie wirkt auch wie ein Sicherheitsnetz, das es den Eliten erlaubt, es sich bequem zu machen.
The Afghan elites never take anything seriously.
Die syrische, von Kurden bewohnte Stadt Kobani ist heftig umkämpft. Die Terrormiliz IS ist seit gestern noch wieder ein Stück näher herangerückt. Deshalb flüchteten wieder Menschen in die Türkei. Immer wieder schlagen Granaten aus Syrien auf türkischem Boden ein und nun halten offenbar auch noch IS-Kämpfer türkische Soldaten als Geiseln. Die Türkei hat inzwischen Panzer zur syrischen Grenze geschickt. Thomas Bormann schildert die Lage.
Die türkische Armee hat bereits mehrere Dutzend Panzer direkt an der syrischen Grenze stationiert. Einige dieser Panzer haben ihre Kanonen in Richtung Syrien gerichtet. Direkt hinter dem Grenzzaun auf syrischer Seite dauern die Kämpfe zwischen syrischen Kurden und IS-Terrormilizen an. Die nordsyrische Stadt Kobani ist nach wie vor umkämpft. Von der türkischen Grenze aus sieht man Rauchsäulen über Kobani aufsteigen. Es sollen bereits mehrere Granaten in der Stadt eingeschlagen sein. In den vergangenen beiden Tagen haben mindestens 5 Granaten auch türkisches Gebiet erreicht. Eine Granate schlug im Hof einer Schule ein. Zu dem Zeitpunkt war die Schule jedoch geschlossen, sodass dort niemand verletzt wurde. Aus den umkämpften Vororten von Kobani kamen auch heute wieder hunderte Flüchtlinge über die Grenze in die Türkei. Etwa 30 Kilometer südlich von Kobani haben IS-Terroristen offenbar einige türkische Soldaten eingekesselt. Dort nämlich bewachen 36 türkische Soldaten ein Mausoleum aus osmanischer Zeit. Dieses Mausoleum liegt auf einem Stück Land, das zur Türkei gehört, aber von syrischem Gebiet umschlossen ist. Die regierungsnahe Zeitung Yeni Shafak aus Istanbul meldet, 1100 Kämpfer der IS-Terrormiliz hätten das Mausoleum umstellt. All dies lässt die Forderung in der Türkei immer lauter werden, auf syrischem Boden eine sogenannte Schutzzone einzurichten. Die Zone könnte mehrere kleinere Gebiete entlang der türkisch-syrischen Grenze umfassen, möglicherweise auch das bedrohte osmanische Mausoleum. Zudem will die Türkei in dieser Schutzzone Lager für syrische Flüchtlinge einrichten. Die türkische Zeitung Sabah meldet, die türkische Armee wäre bereit, 10.000 Soldaten zu stellen, um das Gebiet für eine solche Schutzzone zu besetzen und zu verteidigen. Kurdische Politiker lehnen diese Pläne ab. Sie fürchten, eine solche Schutzzone würde vor allem kurdisches Gebiet in Syrien abdecken und somit verhindern, dass die Kurden dort ein eigenes autonomes Gebiet aufbauen.
2012 kam der Göttinger Transplantationsskandal ans Tageslicht. Die Listen mit Patienten, die auf Leberspenden warteten, waren manipuliert worden. Wie sich herausstellte, geschah das auch in anderen Kliniken. Die Bereitschaft zur Organspende ist seither stark zurückgegangen. Inzwischen kontrollieren Experten bundesweit die Vorgänge an verschiedenen Transplantationszentren. Heute wurde in Berlin neue Ergebnisse vorgelegt, Einzelheiten von Bettina Nutz.
Es ist ein weiterer Zwischenbericht, der von den Experten der Bundesärztekammer aber ebenso als Appell verstanden wird. Zwei Vokabeln fallen dabei immer wieder.
Hier möglichst viel Transparenz.
Transparenz.
Wie mehr Transparenz.
Und natürlich.
Das Vertrauen.
Das Vertrauen.
Ne Vertrauen.
Das eine bedingt das andere und das wissen die Fachleute, Mediziner und Juristen, die nach dem ersten großen Organspendeskandal 2012 aufklären sollen. Die Spendebereitschaft in Deutschland ist seither dramatisch gesunken. Gleichzeitig sterben jedes Jahr rund 1000 Menschen, weil es das passende Organ rechtzeitig nicht gab. Die Kontrolleure kommen heute immerhin zu einer guten Nachricht. Entwarnung bis auf wenige Einzelfälle, sagt die Vorsitzende der Prüfungskommission Annegret Rinder.
Wir haben in den weitaus überwiegenden Fällen festgestellt, dass gerade keine systematischen Falschangaben oder Manipulationen erfolgt sind.
Zumindest gibt es keine Hinweise, mit Ausnahme des Deutschen Herzzentrums in Berlin, das sich nach ersten Kontrollen im vergangenen August selbst angezeigt hatte. 14 Fälle sind dokumentiert, in denen die Prüfer systematische Manipulationen festgestellt haben, sodass bestimmte Patienten auf den Wartelisten für Organspenden nach oben rückten. Schwieriger wird es für die Mediziner, wenn es um Konsequenzen geht. Grenzen geht. Welche Kriterien soll es künftig für die Vergabe geben? Wie könnten Manipulationen verhindert werden?
Deswegen,
sagt Professor Hans Lilje von der Bundesärztekammer,
machen wir uns seit Ewigkeit stark für das jetzt auf den Weg gebrachte Transplantationsregister, das die Nachverfolgung ermöglicht.
Nachverfolgung heißt, Angehörige der Spender und Ärzte können mit dem Register nachvollziehen, was mit den entnommenen Organen geschehen ist. Weitere Prüfungen stehen für die Kommission noch an. Einen Abschlussbericht wird es erst in einem Jahr geben. Doch wie auch immer er ausfällt, für Patientenschützer wie Christine Eberle muss man anders mit Vertrauen und Transparenz umgehen.
Wir fordern eine staatliche Kontrolle und Überwachung des Transplantationssystems, um das Vertrauen der Bevölkerung in das Transplantationssystem zu schaffen oder wiederherzustellen.
Im Herbst nimmt die Arbeitslosigkeit normalerweise ab, so auch jetzt. Laut den neuen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit sank die Zahl der Arbeitslosen auf gut 2,8 Millionen. Aber das ist die schlechte Nachricht. Saisonbereinigt ist die Arbeitslosigkeit gestiegen. Anlass zur Sorge? Carsten Schabowski mit Berliner Reaktionen.
Von wegen Herbstbelebung, der Rückgang war überraschend geringer als sonst. Normalerweise beginnen im September viele Schulabgänger mit ihrer Ausbildung und viele Unternehmen vergeben nach der Sommerpause neue Jobs, diesmal aber eben nur sehr bescheiden. Rechnet man saisonale Effekte raus, dann stieg die Anzahl der Arbeitslosen sogar. Experten hatten eigentlich mit dem Gegenteil gerechnet. Verantwortlich fürs Minus ist auch die Tatsache, dass weniger Menschen in Förderprogrammen der Bundesagentur für Arbeit waren, sagt der Chef der Bundesagentur für Arbeit Weise.
Der Bestand Arbeitslosigkeit ist nicht in dem Maße durch aktive Arbeitsmarktpolitik reduziert worden, wie das eigentlich früher der Fall war.
Bye-bye, Boom? Fragezeichen. Nein, davon will Arbeitsministerin Nahles, SPD, nichts wissen.
Der Blick auf den deutschen Arbeitsmarkt zeigt, dass der Wind, der uns aus den internationalen Märkten entgegenweht, zwar rauer geworden ist, er zeigt aber auch, dass sich gerade in einer solchen Situation unser robuster Arbeitsmarkt beweist.
Im Klartext, Krisen wie zum Beispiel in der Ukraine oder im Nahen Osten bedrohen Exporte. Die deutsche Konjunktur schwächelt, dem deutschen Arbeitsmarkt ist das aber offenbar egal. Noch. Arbeitsministerin Nahles kann keine Krise sehen.
Von daher glaube ich, dass wir hier auch derzeit davon Abstand nehmen sollten, allzu pessimistische Prognosen zu machen. Aber es ist richtig, wir müssen wachsam sein, wir müssen aufpassen.
Trotzdem, der DGB mahnt, dass es vor allem für Geringqualifizierte wieder keine Verbesserungen gegeben hat. Die Grünen sprechen von Warnsignalen am Arbeitsmarkt. Und die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linken, Zimmermann, betont, die Politik dürfe sich nicht damit abfinden, dass es eine bestimmte Anzahl von Arbeitslosen einfach gibt.
Vor allem Menschen mit den schlechten Jobchancen wie Langzeiterwerbslose, Ältere und Menschen mit Behinderungen dürfen einfach in unserer Gesellschaft nicht abgeschrieben werden.
Fazit, auch wenn der Jobmotor ein wenig stottert, kaum ein Land in der EU hat so wenig Arbeitslose wie Deutschland.
Arbeitsrechtlich muss die Lufthansa eine Niederlage hinnehmen. Das Bundesarbeitsgericht entschied, sie dürfe ihre Piloten nicht zum Tragen einer Uniformmütze auf Flughäfen verpflichten. Dem Streik der Lufthansa-Piloten heute konnte die Airline dagegen offenbar die Spitze nehmen. Nicht alle Transkontinentalflüge mussten gestrichen werden. Dank freiwilliger Streikbrecher konnten einige stattfinden. Frank Angermund berichtet.
Die Stimmung am Terminal 1 des Frankfurter Flughafens vor der großen Anzeigetafel, die die Abflugzeiten bekannt gibt, ruhig, trotz des Streiks der Lufthansa-Piloten. Betroffen vom Streik 20.000 Fluggäste. Doch die zeigen teilweise durchaus Verständnis für die streikenden Piloten. Teilweise.
Es geht ja im Grunde genommen letztlich nicht um die Frage, ob die Lufthansa-Piloten bis 55 arbeiten oder nicht, sondern dahinter steckt ja ein Abwehrkampf gegen die Frage, ob Lufthansa in die Billig-Airlines einsteigen soll oder nicht.
Wo ich kein Verständnis für habe, dass sie sich dagegen wehren, dass die Altersarbeitszeit verlängert werden soll, dass sie mit 55 oder 56 Jahren unbedingt in Rente gehen wollen bei sehr hohen Bezügen.
Es geht ja hauptsächlich um die Altersversorgung und die Übergangsbezüge. Und ich denke, da sind die Piloten eigentlich recht gut dran.
Markus Wahl von der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit bedauert zwar die Auswirkungen für die Passagiere, sieht aber keine Alternative in dem festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen Lufthansa und Piloten als Streik.
Ziel war es, den Arbeitgeber wieder zu einem neuen Angebot zu bewegen, einem wirklich diskussionsfähigen Angebot. Aber hier haben wir leider kein neues Angebot bekommen. Insofern ist das wirkliche Ziel nicht erreicht.
Die Lufthansa hat dem Streik ihrer Piloten einen Sonderflugplan entgegengesetzt. Freiwillige Piloten und Manager mit Fluglizenz haben das Cockpit einiger Maschinen übernommen und so die Folgen des Streiks für die Fluggesellschaft etwas abgemildert.
Aber der wirtschaftliche Druck auf Lufthansa wird trotzdem erzeugt, weil A muss das natürlich disponiert und geplant werden und B fehlen diese Kollegen natürlich am Schreibtisch und können ihren anderen Aufgaben nicht nachgehen. Insofern der wirtschaftliche Druck, den wir erreichen wollten, ist definitiv erreicht worden.
Streitpunkt im Tarifkonflikt ist die Vorruhestandsregelung für Piloten. Strittig ist vor allem die Absicherung vor dem Rentenalter. Bislang können Piloten mit 55 Jahren in Rente gehen und bekommen dennoch 60% ihrer Bezüge ausgezahlt. Die Gewerkschaft Cockpit will diese Regelung im Wesentlichen beibehalten. Die Lufthansa will das Eintrittsalter dagegen auf 61 Jahre erhöhen. Lufthansa-Sprecherin Barbara Schäfer begründet das mit der Zukunft des Unternehmens.
Es muss so weitergehen, dass wir das Unternehmen für die nächsten 10, 20, 30 Jahre wettbewerbsfähig machen. Das ist die Leitlinie, die wir haben und daran werden wir uns orientieren. Wir möchten uns wirklich unsere hervorragenden Piloten auch in Zukunft leisten können.
Heute vor 25 Jahren trat Hans-Dietrich Genscher auf den Balkon der Bundesdeutschen Botschaft in Prag und verkündete tausenden wartenden DDR-Bürgern, sie dürften in die Bundesrepublik ausreisen. In der Geschichte des Mauerfalls und der Wiedervereinigung Deutschlands spielt dieses Ereignis eine ganz wichtige Rolle. In der Deutschen Botschaft in Prag fand heute zur Erinnerung an die Gedenkfeier statt, unter anderem mit dem amtierenden Außenminister Frank-Walter Steinmeier und einer seiner Vorgänger Hans-Dietrich Genscher. Stefan Heinlein berichtet.
Ein kurzes Winken vom Balkon der Botschaft. Spontaner Applaus für Hans-Dietrich Genscher. Rund 200 ehemalige Flüchtlinge sind nach Prag gekommen, um dem damaligen Außenminister zu danken für seine erlösenden Worte am 30. September 89.
Sehr gut. Wir sind Ihnen immer noch sehr dankbar für Ihre Bemühungen damals.
Sie haben auch viel geleistet.
Es ist ein emotionales Wiedersehen nach 25 Jahren. Viele sind heute zum ersten Mal seit ihrer Flucht in die Bundesrepublik zurück nach Prag gereist. Dort warteten sie im Sommer 89, zum Teil über Wochen und Monate, auf ihre Ausreise in den Westen. Die Bedingungen waren katastrophal, die Erinnerungen sind noch heute tief im Gedächtnis.
Man vergisst es nicht. Ja. Ich vergesse es einfach nicht. Als wie du.
Ganz ist das alles wieder da. Wir waren mit zwei Kindern, die waren 5 und 6 Jahre alt.
Ja, das scheint. Ja. Mir gehen die Haare hoch und ich könnte auf der Stelle... Na, ich könnte losheulen.
Im Kuppelsaal des barocken Lobkowitz-Palais erinnert sich der heute 87-jährige Hans-Dietrich Genscher, tief bewegt an den nach eigenen Worten wichtigsten Augenblick seiner langen Amtszeit als Außenminister.
Sie können sich vorstellen, dass selbst heute, nach 25 Jahren, ich diesen Raum nicht ohne Bewegung betreten habe. Ich kann mich noch genau erinnern, dass ich durch diese Tür kam, nachdem ich auf der Treppe nach oben gestiegen war, und dann hier rausgegangen bin und im Grunde auf dem Weg durch diesen Raum mich immer wieder gefragt habe, wirst du die richtigen Worte finden?
Doch am 30. September 89 braucht es nur einen kurzen Halbsatz. Den über 5000 Flüchtlingen in der Botschaft verkündet Hans-Dietrich Genscher vom Balkon ihre bevorstehende Ausreise in die Bundesrepublik. Erst später seien ihm die Folgen des Ereignisses bewusst geworden.
Das heißt, es war eigentlich zumindest ein europäisches Ereignis mit all den Folgen, sodass man heute sagen konnte, diese Flüchtlinge, die damals hier in Prag waren, haben ihr eigenes Schicksal in die Hand genommen, aber in Wahrheit haben sie Geschichte geschrieben.
Auch der amtierende deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier würdigt den Mut und die Entschlossenheit der DDR-Flüchtlinge, die Unterdrückung durch das SED-Regime zu beenden.
Ich bin natürlich berührt, dass ich hier in diesem Ort stehen darf, heute 25 Jahre später, an dem viele Menschen in ihrem unstillbaren Wunsch nach Freiheit buchstäblich Hürden und Zäune überwunden haben und hier Zuflucht gefunden haben im Bereich der Botschaft.
Der Bundesaußenminister dankte neben den zahlreich angereisten ehemaligen Botschaftsangehörigen und Helfern des Roten Kreuzes auch ausdrücklich seinem tschechischen Amtskollegen Saur Ralek. Ohne die Hilfe und Solidarität der Menschen in den Nachbarländern wäre der damalige Aufbruch in eine neue europäische Friedensordnung nicht denkbar gewesen.
Eine ergreifende Gedenkfeier in Prag. Informationen von Stefan Heinlein. Ein Mann der Rekorde feiert Geburtstag. Udo Jürgens komponierte fast 1000 Songs. Über 100 Millionen Tonträger wurden weltweit verkauft. Er wurde am 30.09.1934 als Udo Jürgen Bockelmann in Klagenfurt geboren. Er wird also heute 80 Jahre alt. Aber Lehnstuhl und Rollator müssen noch warten. Er startet bald seine nächste Tournee. Dieter Sarke über die einzigartige Karriere eines großen Musikers.
1950 stand Udo Jürgens zum ersten Mal auf der Bühne. Mit Jenny landete er 9 Jahre später einen Achtungserfolg. Zwischendurch jobbte er als Barpianist und spielte in schlechten Filmen mit. Erst als er den Musikmanager Hans-Rudolf Bayerlein traf, zündete der Funke. 1966 gewann Udo Jürgens den Grand Prix mit Merci, Chérie. Da war er schon 31.
Merci, merci, merci. Für die Stunden, Chérie, Chérie, Chérie.
Bayerlein erkannte, dass Jürgens als Interpret seiner eigenen Kompositionen allen anderen Schlagersängern etwas voraus hatte. Der Musikjournalist Jan Feddersen hat sich intensiv mit der Karriere von Udo Jürgens beschäftigt.
Bayerlein hat gesagt, deine Schlager dürfen nicht dem Einerlei entspringen. Du musst deine eigene Marke werden. Du musst dein eigener Talentförderer sein. Und das war eigentlich im Grunde genommen der wichtigste Schritt im Durchbruch für Udo Jürgens.
Das Rezept funktionierte. Udo Jürgens landete jetzt Hit auf Hit.
Denn immer, immer wieder geht die Sonne auf. Und wieder bringt ein Tag für uns ein Licht.
Immer geschickter verstand es Udo, eingängige Melodien mit inhaltsreichen Texten zu verweben. Ansprechend, aber nicht zu anspruchsvoll.
Denn sie haben mich gefeuert, weil ich nicht mehr 30 bin. Man wirft mich zum alten Eisen auf den großen Müllplatz hin.
Das Leben ist eben nicht nur schön. Und ich glaube, das muss sich in den Liedern einer Zeit auch manifestieren. Die Lieder einer Zeit sind der Spiegel einer Zeit.
Ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk dir ein.
1975 stand Udo Jürgens auf dem Gipfel seines Ruhms. Der griechische Wein verkaufte sich in ganz Europa millionenfach. Udo wurde sogar vom griechischen Staatspräsidenten Konstantin Karamanlis empfangen.
Das Lied hat sowohl den Wein verkauft als auch die Urlaubsreisen nach Griechenland sprunghaft ansteigen lassen. Und das ist auch ein Grund, warum Karamanlis mich eingeladen hat, weil das Land plötzlich zu einem Urlaubsparadies der Deutschen wurde.
Heute, mit 80 Jahren, landet Udo Jürgens zwar keine großen Hits mehr, aber er denkt keineswegs ans Aufhören, sondern startet in die nächste, seine 25. Tournee.
Ich würde es immer wieder tun.
Udo Jürgens wird 80 Jahre alt, Dieter Sarke über dessen Karriere. Zur Champions League. Zur Stunde spielt der ZSKA Moskau gegen Bayern München. Anpfiff war um 18 Uhr. Es ist also gerade Halbzeit. Hans-Peter Pull, wie steht es und warum findet das Spiel vor leeren Rängen statt?
Ja, eine bizarre Situation. 28.000 Zuschauer fasst diese Arena Khimki hier im Südwesten Moskaus. Aber weil es rassistische Äußerungen der ZSKA-Fans in der letzten Saison gab, hat die UEFA eine Publikumssperre ausgesprochen. Das Publikum ist also ausgesperrt. Es gibt nur hier UEFA-beauftragte Familienmitglieder von Angehörigen von ZSKA Moskau, aber keine Fußballfans. Also eine bizarre Situation. Aber die Bayern kommen damit ganz gut klar, haben das Spiel dominiert. Zumindest die erste Halbzeit der ersten Halbzeit. So 22 Minuten lang. Sie führen auch mit 1:0 durch einen verwandelten Foulelfmeter von Thomas Müller. Mario Götze war im Strafraum der Gastgeber gefoult worden und Müller ließ sich diese Chance nicht nehmen. Aber danach so ein bisschen Bruder Leichtfuß Einzug gehalten im Team des FC Bayern, insbesondere auf der rechten Verteidigerposition, wo heute Benatia und auch einmal Philipp Lahm aufkreuzte. Da drohte nämlich Gefahr und Manuel Neuer hat hier 2-3 Mal den Ausgleichstreffer für den russischen Meister verhindern können. Einmal Fall ganz toll geklärt gegen Musa. Das ist der nigerianische Nationalstürmer in Diensten von Moskau. Einmal Tosic, der ganz knapp über das Bayern-Tor zielt, und einmal Fernandes, der fast das linke Winkelkreuz des Bayern-Tores traf. Also, Sie hören es an der Schilderung, nicht ganz so glorreich der FC Bayern, aber unterm Strich, glaube ich, wird hier nichts anbrennen. Die Bayern sind auf dem Weg, den 100. Champions-League-Sieg einzufahren. Zur Pause führen sie auf jeden Fall verdient mit 1:0 beim russischen Meister ZSKA Moskau.
Vielen Dank, Hans-Peter Pull aus Moskau. Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen Abend noch. Mein Name ist Esther Hartbrich.